온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Prost und willkommen zum Onda 331. Diesmal haben wir drei ganz unterschiedliche Beiträge für euch und eine Nachricht über einige archäologische Funde am Rio de la Plata. Dann geht es nach Bolivien und ihr hört einen Beitrag zum Lithium.
Danach kehren wir zurück zum Rio de la Plata, zum Tango und Queer-Tango. Interviewten wir zwei Menschen, die mit dem Tango arbeiten und vor allem Tango tanzen. Und zum Schluss zieht es uns nach Norden, Richtung Mexiko.
Jahr für Jahr begeben sich Hunderttausende Migrantinnen aus Lateinamerika auf den gefährlichen Weg durch Mexiko Richtung USA. Seit April ist diese Reise noch risikoreicher geworden. Sie können nicht mehr den La Bestia genannten Zug nehmen. Nun organisieren sie Migranten-Karawanen und fordern Papiere für einen sicheren Transit.
Archäologische Funde um den Rio de la Plata. Am 16. Mai wurde im argentinischen Teil Patagoniens der größte bisher bekannte Dinosaurier entdeckt. Es handelt sich um einen Pflanzenfresser einer bislang unbekannten Art. Mit einer Größe von ungefähr 7 Stockwerken, der Länge von 2 Sattelschleppern und einem Gewicht von 14 afrikanischen Elefanten wäre er das größte Lebewesen, das jemals auf der Erde lebte. Vor gut einem Jahr stieß ein Bauer in Chubut, einer der 5 Provinzen Patagoniens, zufällig auf Knochen. Ihm fiel auf, dass es sich um besondere Knochen handelte und meldete sich bei den Paläontologen des Museums Egidio Feruglio. Bei der Untersuchung der Fundstelle stellten die Forscher fest, dass man auf einen Friedhof von Riesensauriern gestoßen war. Insgesamt wurden 7 Dinosaurier-Skelette gefunden, die alle vom Ende des Mesozoikum stammen, das heißt, die Tiere lebten vor ungefähr 95 Millionen Jahren. José Luis Carvajido, Leiter der Ausgrabungen, sagte, dass es um einen archäologischen Schatz handelt, der die Forschung zu dieser ausgestorbenen Tierart vorantreiben wird. Die Forschung wurde von der Stiftung Egidio Feruglio und dem Nationalrat für wissenschaftliche und technische Forschung finanziert. Die nächste Entdeckung, von der ich berichten werde, fand in Uruguay statt. Während einer Dürre im Süden Uruguays wurden in einem ausgetrockneten Bach Überreste großer Tiere sichtbar. Anwohner sammelten ungefähr 300 Gegenstände, bevor neue Regenfälle den Bach wieder anschwellen ließen. Dabei machten auch Schüler und Lehrer mit. Im 2011 haben Forscher aus der Universidad de la República angefangen, den Ort auszugraben. Sie fanden Fossile aus der sogenannten Megafauna, also ausgestorbene Tiere wie zum Beispiel die echte Mastodonten oder die Säbelzahnkatzen. Der Paläontologe Dr. Richard Farinha, Leiter der Forschungsgruppe, erklärte, dass bei der Untersuchung der Fossile Merkmale identifiziert wurden, die auf den Gebrauch menschlicher Werkzeuge hinweisen. Aber was ist daran so wichtig? Die gängigen Theorien gehen davon aus, dass der Mensch von Europa nach Amerika gelangte, nämlich über die Beringstraße bis Nordamerika. Und so wurde Amerika vor 15.000 Jahren besiedelt. Im Gegensatz dazu versuchen die uruguayischen Paläontologen nachzuweisen, dass erstens, Amerika wurde nicht vor 15, sondern vor 30.000 Jahren besiedelt. Zweitens, dass es eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit gibt, anzunehmen, dass der Kontinent zuerst von Menschen besiedelt wurde. Drittens, dass der Mensch über tausende Jahre lang mit der Bestien der Megafauna zusammengelebt hat, viel mehr als das bislang gedacht wurde. Die Studie von Dr. Farinha und seiner Forschungsgruppe wurde am 20. November 2013 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society veröffentlicht.
In tiempos antiguos vivieron dinosaurios muy grandes y feroces. Ellos eran para mí.
Bolivien, der Salzsee, Salario Juni.
10.000 Quadratkilometer Salz, eine Fläche etwa so groß wie die Hälfte des Bundeslandes Hessen. Alles ist weiß, Salz, soweit das Auge reicht. In der Regenzeit ist der Salario Juni von Wasser bedeckt, in der Trockenzeit können Busse und Lastwagen über den Salzsee fahren. Unter der Salzschicht liegt einer der größten Schätze, Lithium, auch das weiße Gold genannt. Bolivien, das ärmste Land Südamerikas, ist reich an Lithium. Das Metall eignet sich nicht nur für die Produktion von Glas, Schmiermitteln und Medikamenten, sondern vor allem für die Herstellung von Batterien und Akkus. Lithium-Ionen-Akkus sind bei Mobiltelefonen jetzt schon Standard. Im Salzsee Salario Juni befinden sich die größten Reserven weltweit. Kein anderes Land verfügt über so viel dieses Rohstoffs. Der bolivianische Traum sind Lithium-Batterien in Elektroautos auf der ganzen Welt. Der Rohstoff dafür soll aus dem Salario Juni kommen. Oscar Vargas Villason ist Ingenieur und hat selbst lange in dem Projekt gearbeitet.
Wir befinden uns gerade in einem Kampf um den Standard. Werden Laptops in Zukunft Batterien aus Lithium oder einem anderen Metall haben? Werden Autos Batterien aus Lithium nutzen?
Lateinamerika gilt als Rohstofflieferant für weite Teile der Welt. Die an Rohstoffen reiche Region exportiert neben landwirtschaftlichen Produkten auch Öl, Gas, Mineralien und seltene Erden. Bisher ist das Nachbarland Chile der größte Förderer und Exporteur von Lithium. Die importierenden Industrieländer in Europa und Nordamerika verarbeiten den Rohstoff weiter und stellen daraus Medikamente, Glas, Schmiermittel und Batterien her. Evo Morales, der Präsident von Bolivien, will das ändern. Bolivien will selbst federführend bei der Gewinnung und Verarbeitung von Lithium sein. Es sollen zwar Partnerschaften mit ausländischen Firmen möglich sein, die beispielsweise den Transfer von Technologie ermöglichen und bei der Ausbildung von Fachkräften in Bolivien helfen, aber nur unter der Bedingung, dass Bolivien die Kontrolle über das Geschäft behält. Und im Gegensatz zu Chile, wo inländische Privatfirmen das Lithium gewinnen, soll es in Bolivien durch eine staatliche Firma gefördert werden. Vor 5 Jahren hat Bolivien mit dem Bau von Pilotanlagen begonnen, die der Forschung und Produktion von Lithiumcarbonat und der Herstellung von Batterien dienen sollen. Raul ist Techniker in der Anlage.
Wir haben mehr als 25 Becken im Pilotprojekt und weitere Becken für die industrielle Nutzung. Wir betreiben unterschiedliche Becken.
Laut Plan soll Bolivien schon seit langem Lithium gewinnen und Batterien herstellen. Doch der Prozess scheint zu stagnieren. In bolivianischen Zeitungen und im Internet wird wenig über das Thema berichtet. Auch die offiziellen Stellen halten sich mit Informationen zurück. Es scheint kaum Fortschritte zu geben. Christina ist Ingenieurin und arbeitet in einer der Pilotanlagen.
Momentan verkaufen wir nur Kaliumchlorid. In Zukunft wird es Lithiumcarbonat sein. Wir arbeiten gerade daran, die Qualität zu verbessern, damit sie optimal für die Produktion von Batterien ist.
Fachkräftemangel ist das eine Problem. Es fehlen Ingenieure und Techniker, es gibt zu wenige ausgebildete Fachkräfte in Bolivien. Das andere ist der Prozess der Lithiumgewinnung, die Technologie selber, die in Bolivien noch in den Kinderschuhen steckt. Und neben Lithium sind noch viele andere Mineralien im Salar, die man industriell ausbeuten könnte und aus finanzieller Sicht auch sollte. Bisher ist das aber nicht geplant. Oscar Vargas Villason.
Es ist ein bisschen problematisch, dass im Salar von Uyuni viel Magnesium vorhanden ist, außerdem andere Komponenten wie Bor, Ulexit oder Kalium. Das Lithium-Projekt wird finanziell nur funktionieren, wenn viele verschiedene Produkte hergestellt werden. Und es gibt einen Markt für alles. Es gibt einen Markt für Kaliumchlorid, einen Markt für Bohrderivate und für all die anderen Evaporitvorkommen.
Die Produktion weiterer Produkte ist aber von der Regierung nicht vorgesehen. Und neben fehlenden Fachkräften und mangelnder Technologie gibt es ein weiteres Problem: die Auswirkungen auf die Umwelt. Angeblich wird während der Gewinnung wenig Wasser verbraucht. Nur für die erste Waschung werde Wasser benötigt, alles Weitere sei ein ganz natürlicher Prozess, sagt der Leiter der Anlage, Marcelo Castro. Viele Experten sind da anderer Meinung. In Chile, wo die gleiche Technologie verwendet wird, hat man gesehen, dass der Grundwasserspiegel der Region stark abgesunken ist. Der Salario Juni ist eine trockene Region, das ökologische Gleichgewicht ist sehr empfindlich. Und um das Lithium von den anderen Bestandteilen zu lösen, werden Säuren eingesetzt. Das Abwasser wird zwar gereinigt, besonders gründlich ist dieser Prozess aber nicht. Danach wird es wieder dem Grundwasser zugeführt. Die Auswirkungen auf die Umwelt scheinen also größer zu sein als bekannt gegeben. Für die Bewohner der Region wäre das fatal, weil die dortige Bevölkerung fast ausschließlich von der Landwirtschaft lebt. Eliodoro Aguirre kommt aus Sexiwa, einem Dorf im Westen des Salars.
Desde nuestros ancestros, nosotros vivíamos de la agricultura, de la pequeña agricultura de quinoa y ganadería.
Unsere Vorfahren lebten schon, genau wie wir, von Landwirtschaft und Viehhaltung. Unser Grundnahrungsmittel ist Quinoa. Und da wir dort Wasser haben, bauen wir auch ein bisschen Gemüse und Früchte an. Die Industrialisierung spielt hier kaum eine Rolle, genauso wie der Gebrauch von Maschinen. Schon immer geschieht hier alles per Hand.
Umweltprobleme, mangelnde Technologie und fehlende Arbeitskräfte sind einige der Probleme, die den Traum von bolivianischen Lithiumbatterien bedrohen. Zu einer Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Chile wird es vermutlich nicht kommen, da die beiden Länder einige politische Streitigkeiten haben. Dabei könnte die Herstellung von Batterien in Bolivien eine Möglichkeit sein, das Land aus der Armut zu holen. Möglicherweise wird diese riesige weiße Fläche aus Salz also noch etwas länger als von der Regierung geplant, weitestgehend unverändert bleiben.
Sopla acá, va puliendo mi cristal. La arena de la playa se vuelve a levantar. Tus ojos me miran turbios y me vas dejando atrás.
Der Tango rioplatense, bekannt als Tango argentino, kommt aus den Hauptstädten Buenos Aires und Montevideo. Seit Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete er sich in die ganze Welt. Im September 2009 wurde der Tango zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannt. Vor 10 Jahren gab es in Buenos Aires zum ersten Mal ein Queer-Tango-Festival. Das allererste Queer-Tango-Festival weltweit fand 2000 in Hamburg statt. Was ist Queer-Tango?
Viele denken, dass Queer-Tango heißt Lesben- und Schwulen-Tango und es stimmt nicht. Die Queer-Tango-Mentalität und Ideologie befreit die Rolle im Tango von der sexuellen Identität.
Nicht ganz leicht für den traditionellen Tango, bei dem die herkömmlichen heteronormativen Rollen im Zentrum des Geschehens stehen. Inzwischen ist Queer-Tango ein bisschen Alltag geworden. Buenos Aires und Berlin zählen zu den beiden Metropolen der Queer-Tango-Bewegung. In Buenos Aires gibt es 2x die Woche eine Queer-Milonga, Dienstag und Samstag. Juan Pablo Ramirez ist 35 Jahre alt und wohnt seit 6 Jahren in Buenos Aires. Seitdem er 17 ist, tanzt er. Heute unterrichtet er Tango. Außerdem tritt er auf und tanzt mit seinem Partner Daniel. Juan Pablo berichtet.
Desde una visión un poco más artística, más relacionada con el arte, con una imagen y una visual.
Wir begreifen uns vor allem als Künstler. Das Bild, was wir zeichnen, ist androgyn. Wir wollen zeigen, dass Geschlecht nicht so wichtig ist. Zum Tango-Tanzen braucht es 2 Personen, die Lust haben, miteinander zu kommunizieren, gemeinsam zu tanzen und ihre Gefühle durch den Tanz zum Ausdruck zu bringen.
Y que puedan expresar lo que sienten a través del baile.
Der Tango entwickelt sich in dem Maße weiter, wie sich auch die Gesellschaft weiterentwickelt. Ich denke, insofern wurde auch der Machismus ein bisschen weniger, wo die Frauen anfingen zu führen. Denken wir den Tango als Kunst, wird er von allen gesellschaftlichen Veränderungen beeinflusst. Dass in Argentinien 2 Männer oder 2 Frauen tanzen, hat was mit der sozialen Realität des Landes zu tun, was in anderen Ländern vielleicht noch mehr ein Tabu ist.
Que se da en Argentina puntualmente, bueno, y en otras partes del mundo, pero que en otras partes del mundo es como más tabú todavía.
Magali Saikin wurde 1956 in Buenos Aires geboren. Sie ist Tango-Tänzerin und Psychotherapeutin. Seit vielen Jahren lebt sie in Passau. 2004 brachte sie das Buch Tango und Gender heraus, ihre Dissertation. Wir wollten von ihr mehr über den Tango wissen, über einen Tanz, der wie kein anderer patriarchale Strukturen bildlich inszeniert und gleichzeitig eine faszinierende Anziehungskraft hat für alle.
En esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y
eso tengo el corazón mirando al sur.
Jede Bewegung, jede Figur, jedes Bild des Tangos nimmt das Symbol des Machismo auf. Diese Bilder werden getanzt. Geschlechtsklassische Rollenzuschreibungen werden im Tango mit jedem Schritt zum Ausdruck gebracht. Und das auf allen Ebenen. Im Tanz, in den Schrittfolgen, den Aufforderungsritualen, den Texten, der Kleidung.
Und es ist sehr spannend, denn wenn man den Blick hinter die Kulissen wirft, findet man Aspekte, die diese ganze Inszenierung destabilisieren. Denn es gibt, so wie ich das nenne in meinem Buch, eine offizielle Geschichte, eine sichtbare Geschichte. Und die wird definiert durch die Norm, die Heterosexualität, diese Gesellschaft, so wie wir sie kennen, in Wirklichkeit. Und es gibt einen Blick hinter die Kulissen. Diese Blick hinter die Kulissen nenne ich die inoffizielle Geschichte. Und da merkt man, dass die Sachen nicht so sind, wie sie scheinen zu sein. Man kann als Frau führen und da würde die Situation genauso funktionieren. Man hat dieser Code einfach akzeptiert. In den Texten ist es aber anders.
Y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo, y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro.
Mi noche triste, eine traurige Nacht, ist ein berühmter Tango, die Klage eines Mannes, weil die Frau ihn verlassen hat. Gesungen wurde dieser Tango interessanterweise als erstes von einer Frau, Azucena Maizani. Sie stand damals in Männerkleidung auf der Bühne und lebte mit einer Frau zusammen. Das war bereits 1917.
Und dann gibt es eine Reihe von Tangos, wo die Frau den Mann verlässt oder dominiert oder wo er sich unterstellt, wie zum Beispiel der Tango Malevaje von Disepolo, wo die Frau die Starke ist und der Mann ist der leidende, Aspekte zeigt von Schwäche, wie weinen, zittern, Angst haben. Und die Frau ist die Selbstbewusste, die die Situation im Griff hat.
Malevaje. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado.
Zurück zur Gegenwart. Wie sieht es heute in Buenos Aires aus? Juan Pablo erzählt.
Bueno, con Daniel estamos trabajando hace un poco más de un año. Nos conocimos en una milonga queer en Buenos Aires.
Mit Daniel arbeite ich seit etwas mehr als einem Jahr zusammen. Wir haben uns auf einer Queer Milonga in Buenos Aires kennengelernt. Wir hatten die gleichen Ideen und so beschlossen wir, gemeinsam das Feld zu erweitern. Deshalb sind wir auf alle Milongas der Stadt gegangen. Die Queer Milongas sind nur Dienstag und Samstag. Wir wollen aber die Möglichkeit haben, an allen Wochentagen tanzen zu können. So haben wir nicht nur tänzerisch gearbeitet, sondern auch daran, die Mentalität der Menschen zu öffnen, um überall tanzen zu können. Ich denke, dass mit der Stärke, die die queere Gemeinschaft im Tango inzwischen hat, es an der Zeit ist, an andere Orte auszuschwirren, damit Queer Tango einfach als normal angesehen wird. Das ist nicht einfach, zumal es auch immer noch risikoreich ist, zu den traditionellen Milongas zu gehen. Was mich am allermeisten überrascht, ist, dass insbesondere die jungen Menschen dort an den klassischen Geschlechterrollen festhalten.
Y esto es lo más sorprendente, en las milongas más jóvenes sigue muy arraigado esta cuestión de el hombre y la mujer.
Habe noch nie gesehen, dass jemand, der die Macht besetzt, freiwillig diese Macht abgibt. Und die Heterosexualität hat tatsächlich die Macht, was die Norm betrifft. Und diese Heterosexualität hat große Schwierigkeiten, den Raum mit anderen sexuellen Identitäten zu teilen.
Y ser una pareja más. Como cualquier otra.
Wir wollen einfach ein Tanzpaar mehr sein, wie jedes andere auch. Wir kommen an, betrachten die Tanzfläche, welche Bewegung findet statt, welche Energie ist im Raum. Wir wollen diese weder stören noch Aufsehen erregen.
Romperla o hacer como mucho escándalo, por ejemplo.
Aber Juan Pablo berichtet auch von positiven Erlebnissen. Zum Beispiel, wie er in seine Heimatstadt Santa Fe zurückkehrte, um dort mit seinem Freund Daniel aufzutreten.
Que nosotros bailamos tango Lo hacemos desde ese lugar.
Wir tanzten einfach und die Leute akzeptierten das und nahmen das auf eine sehr besondere Weise auf. Ich war sehr überrascht über ihre Offenheit. Für mich persönlich war es eine sehr schöne Erfahrung. Als ich aus Santa Fe wegging, gab es da nicht einmal eine Milonga. Und heute findet dort viermal wöchentlich ein Tanzabend statt und sie luden mich und Daniel ein, damit wir dort tanzten. Das ist ein Riesenfortschritt.
Y que una de esas milongas nos haya, me haya invitado y nos haya invitado a mí y a Daniel para que bailemos y mostremos lo que hacemos, ya es bastante interesante.
Wie unterschiedlich die Reaktionen sind, kann auch Magali berichten, als ihr Buch in Buenos Aires veröffentlicht wird.
Die Reaktionen in Buenos Aires waren sehr geteilt. Und dann waren natürlich zwei Positionen, die sich bekämpft haben. Und es hat aber, durch diese Diskrepanz, ist das Thema sichtbar geworden und wurde dadurch thematisiert. Und auf einmal etwas, das nicht existierte, und verschwiegen, auf einmal war ein großes Thema. Und das hat natürlich, das war das Ziel, das ich teilweise wahrscheinlich erreichen wollte.
Magali, was macht den Tango so besonders?
Die Entscheidung und den Mut, einen anderen Menschen zu begegnen durch die Umarmung und die Entscheidung, Nähe zuzulassen. Allerdings, traurigerweise, in Europa finde ich, dass manchmal diese Umarmung missverstanden wird und im Vordergrund die Leistung und die Akrobatik im Vordergrund stehen. Auch wunderschön zu sehen, ganz ästhetisch, aber für mich persönlich ist der Tango die menschliche Begegnung.
Am Rio de la Plata gibt es seit einigen Jahren immer mehr Menschen, die Tango singen, alte Texte neu erfinden oder gar aus Rockliedern Tango machen. Offen queer auftreten oder einfach den Tango leben und ihren Alltag in der Musik zum Ausdruck bringen. Eine der ersten von ihnen war Liliana Felipe, geborene Argentinierin, die seit vielen Jahren in Mexiko lebt und mit ihren provokanten Texten das Publikum zum Toben bringt.
Ich glaube, der Tango ist so vielfältig und es lädt ein, zu vertiefen. Zu vertiefen, nicht akademisch zu vertiefen, um mehr zu wissen, sondern vertiefen, um mehr zu erfahren von einem selber. Ne?
Die uruguayische Tango-Sängerin Maya Castro covert bekannte Rocklieder als Tango.
Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia.
Marlena Muschala sammelt Geschichten in der Nachbarschaft in den Barrios Montevideos und sang diese als Tango. Und zu guter Letzt ein Tango für euch zum Hören von der ebenfalls uruguayischen Sängerin Monica Navarro. Sie singt eine Parodie auf das bekannte Stück Volver, Zurückkommen.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien.
Viele nennen ihn den Zug des Todes, El Tren de la Muerte. Besser bekannt ist er unter dem Namen La Bestia, die Bestie. Gemeint ist der Güterzug, mit welchem hunderttausende Migranten aus Mittelamerika jedes Jahr versuchen, die Grenze Mexikos zu den USA zu erreichen. Dabei lauern unzählige Gefahren auf sie. Nicht wenige verunglücken schon bei dem Versuch, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Andere, erschöpft durch die Strapazen der langen Reise, auf den offenen Güterwaggons, schlafen ein, verlieren den Halt und stürzen auf die Gleise. Hunderte haben so ihr Leben verloren und noch viel mehr einen Arm oder ein Bein. Aber nicht nur die physischen Belastungen der tagelangen Reise unter freiem Himmel fordern ihren Blutzoll. Entlang der Bahnstrecke operieren Banden des organisierten Verbrechens. Diese, aber auch korrupte Polizisten, überfallen regelmäßig die wehrlosen Reisenden. Im besten Fall nimmt man ihnen die letzten Habseligkeiten ab. Viele Reisende werden aber auch entführt, um Lösegeld zu erpressen oder sie für kriminelle Machenschaften zwangsrekrutieren. Können die Verwandten der Entführten nicht zahlen oder sind diese nicht bereit, für die Drogenkartelle zu arbeiten, werden sie ermordet und irgendwo in der Wüste verscharrt. Zehntausende Migranten verschwinden so jedes Jahr auf ihrem Weg durch Mexiko.
Solo voy con mi pena, desolaba mi condena, correr mi destino para burlar la ley.
Seit Mitte April ist die Reise durch Mexiko noch beschwerlicher geworden. Das Personal der Bestie verwehrt seitdem den Migranten die Fahrt mit dem Zug. Da die meisten kein Geld haben, um die 4.000 bis 5.000 Kilometer lange Strecke mit dem Bus zurückzulegen, sind sie gezwungen, sich zu Fuß auf den Weg zu machen. Das birgt neue Gefahren in sich. In fast jedem Ort entlang des Weges warten korrupte Beamte, die es zu bestechen gilt. Auch werden die Reisenden auf der Straße leichter Opfer für die Überfälle krimineller Banden. Um diesen Gefahren besser begegnen zu können, schließen sich die Migranten zu Karawanen zusammen und begeben sich gemeinsam auf die gefährliche Reise. Am 30. April kam es zwischen den Ortschaften Tenosique und Emiliano Zapata im Bundesstaat Tabasco zu einem Angriff auf eine dieser Karawanen. Beamten der mexikanischen Migrationsbehörde, INM, unterstützt von lokalen und Bundespolizisten, nahmen mehrere hundert Migranten und Migrantinnen fest. Dabei kam es zu massiven Übergriffen seitens der Beamten, bei denen auch drei der Karawane zu Hilfe eilende Menschenrechtsverteidiger verletzt wurden. Einigen der Angegriffenen gelang die Flucht in die nahe Migrantenherberge La 72. Dort berichteten sie von der Polizeigewalt.
Es war alles sehr traumatisch. Es gab viele Kinder, Frauen und ältere Menschen und man misshandelte sie. Viele wurden ins Gesicht geschlagen, wie zum Beispiel Hector. Sie verletzten unsere Menschenrechte. Manchmal kann ich nachts nicht mehr schlafen, wenn ich daran denke, was passiert ist. Ich sah, wie ein Mann ohnmächtig wurde und sie weiter auf ihn eintraten. Wie sie Menschen, die im Haus arbeiteten, herumstießen, wie sie den Pater schubsten, der dann stürzte. Es war unglaublich.
Am 1. Juni soll eine weitere Karawane zentralamerikanischer Migranten von Ixtepec im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca nach Mexiko-Stadt starten. Diese wird von Pater Alejandro Solalinde, dem Gründer der Herberge Hermanos en el Camino, Brüder auf dem Weg, angeführt werden. Der Pater will damit die Forderung nach sicherem Geleit für die Migranten und die Respektierung ihrer Menschenrechte durch Polizei und Migrationsbehörde unterstreichen. In einer Videobotschaft kündigt Pater Solalinde seine Teilnahme an der Karawane an und unterstreicht deren Bedeutung für einen Wandel in Lateinamerika.
Wir alle zusammen werden den Lauf der Geschichte verändern, damit niemand mehr gezwungen sein wird, seine Heimat zu verlassen, damit niemand mehr um etwas bitten muss, weil jeder seinen Lebensunterhalt mit der eigenen Arbeit verdienen kann. Mein Segen, meine Liebe und Solidarität sind mit dieser Karawane und bald werde ich mich ihr auch selber anschließen.
Auch diese Karawane muss mit massiver Behinderung durch die mexikanischen Behörden rechnen. Wie aus dem Innenministerium bekannt wurde, hatte die Ausstellung von Durchreisevisa für mehrere hundert Teilnehmer der ersten Karawane zentralamerikanischer Migranten für die Verstimmung des nördlichen Nachbarn gesorgt. Die verärgerte Reaktion der USA wird wohl auch der Grund für den brutalen Polizeieinsatz bei Tenosique gegen die zweite Migrantenkarawane gewesen sein. Ob die Anwesenheit von Pater Solalinde die Teilnehmer der geplanten Karawane vor Übergriffen schützen wird, ist fraglich. Bei dem Polizeieinsatz gegen die zweite Karawane wurde nämlich auch Pater Tomás González Castillo verletzt. Pater Castillo ist Leiter der Migrantenherberge La 72 und Träger des deutsch-französischen Menschenrechtspreises Gilberto Bosques, mit dem er im letzten Jahr für seinen Einsatz für die zentralamerikanischen Migrantinnen geehrt wurde.
Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.